Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Heute mal in einem kulinarischen Flottendreier mit einem Fremden. Mit mir dabei ist einmal der Martin.
Hallo.
Und unser ominöser Gast ist der...
Marquis vom Allem Anfang. Wunderschönen guten Abend.
Guten Abend. Schön, dass wir dich dabei haben. Es war eine spontane Sitzung, die wir uns heute Abend haben einfallen lassen. Und Martin und ich kennen dich ja, also ich kenne dich persönlich. Martin, kennt ihr euch auch persönlich?
Nee.
Nee, wir hatten nicht zu genügen. Nur über diverse soziale Kanäle.
Ah, genau. Aber ihr teilt auch eine Leidenschaft?
Ich glaube, wir teilen eine
Leidenschaft. Ja, okay. Was man so mitbekommt, wenn ihr dann so meinen Facebook-Feed crasht, geht es dann meistens um Bier, oder?
Es geht um Bier, oder es geht um Fleisch.
Ja, das stimmt.
Genau. Gute Kombi.
Wo kommt deine Affinität zu Bier her?
Die hat sich tatsächlich irgendwie im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen entwickelt. Ich war lange Jahre davor eigentlich mehr der Weintyp. Bin da ziemlich viel unterwegs, gebe selber Weinseminare, hab mit 4 Freunden zusammen ein klitzekleines Eckchen Weinberg an der Mosel, mache also selber Wein. Wir haben uns ja auch schon auf dem Winocamp getroffen,
genau.
2-mal, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe aber einen guten Freund, der seit Jahren an einem Drehbuch, an einem Filmdrehbuch schreibt, das mit mir zu tun hat. Und im Zuge der Recherchen für dieses Buch ist er hier in Köln auf ein paar interessante Menschen gestoßen, unter anderem Sebastian Sauer von der Braustelle. Und den habe ich dann auch kennengelernt, dann habe ich mit dem irgendwie ein paar Mal Bier getrunken und fand das ziemlich, ziemlich spannend. Also da hat sich einfach noch eine ganz neue Tür aufgetan und seitdem interessiert mich das Thema ziemlich stark.
Ich wollte dich fragen, von ihm habe ich da auch schon Biere getrunken, bei Stefan Paul auf dem vegetarischen Kochabend. Da hast du Biere mitgebracht, oder? Von der Braustelle?
Da habe ich die Biere zu ausgesucht, sagen wir mal so. Ich habe die Biere zusammengestellt, ja. Also ich habe beides, also sowohl die Weine als auch die Biere zu dem Abend ausgesucht, ja.
Genau, ja. Und da war doch, er hatte das Altbier aus Köln.
War da von ihm. War das Altbier von der Braustelle mit dabei, ja, genau. Da war das extremste Bier des Abends, an das du dich sicherlich auch noch erinnern willst, der Himbeerporter, der schon ein bisschen grenzwertig war, gebe ich offen und ehrlich zu. Der war auch aus der Braustelle. Und so genau habe ich es gar nicht mehr auf dem Schirm, was da sonst noch. Ich glaube, das waren alles Braustellenbier, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da war irgendwie ein...
ich meine, da war noch was aus Berlin. Irgendein Berliner Weiße mit Rauch?
Ja, das ist eine Berliner Rezeptur, also beziehungsweise ostdeutsch-polnische Rezeptur, die ist aber auch gebraut von der Braustellenbier.
Ah, okay. Dann habe ich das verwechselt. Sehr schön.
Dann war noch was Saures dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Das, was ja dann wirklich so ein bisschen Bier für Fortgeschrittene ist. Das muss man einfach erstmal mögen. Weil die meisten Leute probieren das und denken, das ist ja sauer, das muss ja schlecht sein, aber ist das halt einfach ein Bierstil, der jahrhundertelang haben die meisten Biere so geschmeckt.
Okay, ja. Also ich fand es auch eher, es war eine spannende Geschichte, es sind jetzt aber auch nicht die Biere, die man zum flaschenweisen Verzehr eigentlich auch auslegt, oder?
Also es ist jetzt nicht das klassische Feierabendbier, sagen wir mal.
Genau, ja. Es war aber eine schöne Begleitung zum Essen und dann vor allen Dingen spannend, Essen, Wein, Bier, einfach mal so diese 3 Komponenten miteinander zu vergleichen.
Ja, ich fand es auch ganz schön. Ich glaube auch, dass das... wird in den nächsten Jahren noch mehr ein Thema werden, und zwar auf sehr vielen verschiedenen Ebenen von Gastronomie. Also ich glaube, dass Bier, also besseres Bier und Gastro sowohl, ich sag mal, bei normalen Kneipen, als aber eben halt auch in der Spitzengastronomie in den nächsten Jahren ganz massiv ein Thema werden wird.
Mhm. Ja, also wir hatten das auch schon mehrmals als reine Bierbegleitung zu einem Menü, was ich sehr spannend fand. Und zum ersten Mal Bier und Wein gleichzeitig habe ich erst bei Bier dann gehabt.
Ja, das war zugegebenermaßen natürlich eine relativ luxuriöse Position. Also es war ja eben halt ein Abend für Stefan und wir hatten halt zu dritt vorher das Menü zusammengestellt. Also es war halt klar, dass es irgendwie verschiedene Gänge geben sollte. Und wir haben dann halt zu zweit, also Marco Kramer, der Macher von Marienegg, und ich, haben halt ein bisschen überlegt, was kann man halt tun, was würden wir gerne machen, wozu hätten wir Lust, was passt auch von der Jahreszeit her natürlich, was kriegt man überhaupt? Natürlich keinen Erdbeerkuchen im Januar. dann stellt sich halt irgendwann die Frage, meine Idee war, lass uns irgendwie alternativ wählen, Also die Gäste wählen zwischen einer Bier- und einer Weinbegleitung und Marco meinte dann, ach, ist doch Quatsch, ist doch viel interessanter, wenn es irgendwie alles beides gibt, dann kann man halt einfach mit was vergleichen. Kann man einfach gucken, was einem vielleicht besser passt. Insofern war es schon eine ganz schöne Sache, ja.
Martin, du wolltest gerade noch was fragen, glaube ich.
Ich bin gerade ein bisschen raus. Ja, es ging eigentlich auch darum, dass wie ihr dazu kam. Ich glaube, es war angesagt, dass ihr beides gleichzeitig macht. Ne? Mhm. Und dann, dass man im Internet stand noch, dass man wählen kann, was man haben möchte. Ne? Und dann gab es doch beides zusammen. Ne?
Genau, ganz genau.
Das habe ich überhaupt nicht gelesen. Ich habe da also, ich bin da hingegangen und ah, ist eine coole Idee, gibt ja direkt alles. Alles probieren.
Das Tolle war ja, ich habe das gelesen im Internet, dass dieser Event stattfindet und dann dachte ich so, keiner will mit mir da hingehen. So, also ich habe so meinen Bekanntenkreis gefragt. Ich habe gar nicht so an Foodblogger oder irgendjemanden gedacht.
Nicht an mich gedacht.
Und am Ende waren sie alle da.
Stimmt. Ja. Das war auch gut voll. Also es ist natürlich, also Stefan hat auch hier in der Stadt relativ große Fangemeinde inzwischen. Also er hat bis jetzt jedes seiner Bücher auch im Arena vorgestellt mit einer Lesung und da hat sich so ein Stammpublikum entwickelt, was da wirklich sehr gerne hinkommt. Und dazu hat er natürlich wirklich einfach, ist er sehr erfolgreich, muss man ja wirklich einfach so sagen. Das heißt, es kommen auch immer noch mehr Leute dazu. Also inzwischen sind die Sachen, also wenn man das online stellt, das dauert irgendwie keine 4 Tage, dann ist die Bude sozusagen, ist die Bude voll.
Ja, stimmt. Ich bin froh, dass ich früh genug Karten reserviert habe.
Ja, war eine weise Maßnahme.
Du hattest an dem Tag, glaube ich, auch den Wein von deinem Weinberg dabei, oder?
Ich hatte auch den Weinberg dabei, den Wein aus meinem Weinberg, ja.
Wie hieß der? Wurzelwerk? Ja. Oder wie hieß das?
Bitte?
Wie hieß der nochmal? Der Name?
Das Weinberg, tatsächlich.
Wie viel?
Man muss dazu sagen, das hat eine Geschichte. Die Lage, die wir da haben, das ist halt eine richtig offizielle Lage. Da gibt es irgendwie einen Katalog, wie die alle heißen. Und es gab aber früher, sozusagen bevor das Weingesetz diese Lagen festgelegt hat, viel, viel mehr. Ganz, ganz viele verschiedene und viel, viele kleine Lagen, die sozusagen nicht mehr offiziell sind. Und eine von den 3 Parzellen, die wir sozusagen in dieser großen Lage, dem St. Aldegunder Himmelreich haben, hieß halt früher Mannwerk.
Mannwerk,
so. Wir hatten noch 5 Jungs sind, die das machen, dachten wir, das wäre doch irgendwie ein schöner Name für den ganzen Wein. Und weil man das aber sozusagen, weil man diese alten Gewannnamen nicht als Lagennamen auf den Wein draufschreiben darf, weil da sozusagen nur die offiziell zugelassenen, vom Gesetz zugelassenen erlaubt sind, haben wir kurzerhand das gesamte Projekt, das ganze Weingut sozusagen Mannwerk genannt, um dann, wie gesagt, wiederum diesen Namen als Namen des Weinguts aufs Etikett drucken zu können.
Das ist sehr schön. Wie kommt es zu diesen Weinlagen? Warum ist es so streng reglementiert? Das habe ich mich schon immer mal gefragt.
Ach, gute Frage. Also, sagen wir mal so, ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Genussmittel auf der ganzen Welt, was, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für Italien und für Frankreich, was so stark reglementiert ist wie Wein.
Ja.
Wein hat eine Sonderstellung. Wein hat auch im Gesetz eine Sonderstellung. Wein ist das einzige Genussmittel, was sozusagen nicht in das Lebensmittelrecht fällt. Wein hat sein eigenes Recht. Wein hat nicht das Weinrecht.
Ah, okay.
Interessante Nebeneffekte. Zum Beispiel hat es den Nebeneffekt, dass auf Weinflaschen kein MHD draufstehen muss. Im Gegensatz zu Bier. Weil Wein eben sozusagen im rechtlichen Sinne kein Lebensmittel ist. Und Mindesthaltbarkeitsdaten müssen halt nur auf verpackte Lebensmittel draufgeschrieben werden. Ich letzten Endes weiß ich es auch nicht. Ich glaube, das hat tatsächlich einfach historische Gründe. Das hat einfach, das liegt daran, dass Wein schon immer so ein mythisch überhöhtes Getränk war. Letztendlich immer der Göttertrunk. Ne? Sozusagen in den letzten 2000 Jahren das Blut Christi. Also da muss man also, sagen wir, größer kann man eigentlich, wenn man so will, ein Getränk nicht überhöhen.
Mhm. Also Wein war auf jeden Fall auch immer über dem Bier gestellt.
Genau. Ja.
Ja, ich glaube aber auch, Bier kann einfach schlecht werden. Wein so schnell halt nicht.
Och, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, das, was die Römer früher als Wein getrunken haben, das war auch jetzt nicht so viel toller als irgendwie das Bier aus dem Mittelalter.
Okay.
Also das war, Wein ist nun mal einfach ein bisschen schwieriger herzustellen, von der Menge her einfach. Mhm. Korn hast du halt überall.
Ja.
Und das irgendwie zu Malz werden lassen, dann vergären lassen, das ist relativ einfach. Aber überhaupt Weintrauben so weit zu kriegen, dass sie so weit ausreifen, dass man daraus Wein machen kann, ist halt schon deutlich schwieriger, sagen wir mal so.
Ja. Da habe ich am Wochenende jetzt auch hier viel drüber gelernt. Wir hatten ja das Spätburgunder-Symposium hier in der Stadt Und ich hatte das große Glück, dass ich beim Symposium wie auch bei der Leistungsschau dabei war. Und da geht man schon sehr tief in die Themen rein, um das alles mal mitzukriegen.
Ja, ich habe das, ich habe deine die paar Bilder, die du auf Facebook warst, ne? Kurz das verfolgt und doch ein bisschen neidisch geguckt, war ein bisschen traurig, dass ich da doch nicht irgendwie hinkommen konnte.
Also bei den Weinen hast du wirklich was verpasst bei der Leistungsschau.
War mir schon klar. Also kenne ich, glaube ich, also doch, ich habe es gelesen und so ein paar Sachen hätte ich, also den Pomar zum Beispiel, also das hätte ich schon gern probiert. Also waren schon ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei, keine Frage.
Ja, das fand ich auch sehr spannend. Bei der letzten Leistungsschau, vor 2 Jahren war ich nicht so dabei, aber ich glaube, es war dieses Mal das erste Mal, dass wir halt, es war ein Schweizer, der hatte einen alten Weinkeller, an den er rankam mit, ich glaube, 3.500 Flaschen und der Inhaber kann einfach keinen Wein mehr trinken, ist über 80 und der hat dann Raritäten mitgebracht von dem Pomar Weingut von 59 an bis Ende der 70er und dann konnte man auch wirklich in der Leistungsschau alles probieren. Das war wirklich ultra spannend.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Also ich glaube, da wäre auch ein MHD wirklich fehl am Platz gewesen.
Wobei macht man sich zwar auch, Wein ist nicht unsterblich. Also nee, nur die wirklich guten Sachen können auch wirklich alt werden. Es gibt auch viele von den alten Sachen, die man dann probiert und denkt, ja, schon interessant, aber richtig toll, wirklich im Sinne von großartig schmeckt das dann oft auch nicht mehr, finde ich
zumindest. Ja, also das war auch so. Wir hatten im Symposium hatten wir eine Verkostung, das waren, glaube ich, auch die 72er, 72, 74, 76. Da war der 72er schon wirklich, also ich fand ihn nicht mehr attraktiv. Da war völlig so, also schon orange-braun. Da war überhaupt keine Farbe mehr drin, auch geschmacklich schon Richtung Port. Am nächsten Tag habe ich dann den 64er probiert und der hat mich also echt nochmal sehr, sehr überrascht. Der war noch farblich stabil und geschmacklich auch noch voll da. Frucht noch drin. War sehr schön.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Aber es hat halt, die Flaschenunterschiede sind halt schon gravierend gewesen. Und dann, wenn man sich mal vorstellt, man legt sich davon was in den Keller und hofft, ich hoffe, dass man sich dann nicht enttäuscht wird.
Also was fasziniert einen denn da mehr? Dass der Wein so alt ist, man weiß, dass er wirklich schon 50 Jahre alt ist und immer noch trotzdem so gut schmeckt, oder schmeckt der nochmal um einiges besser, weil er quasi mehr Reife hat?
Also es ist beides, finde ich. Im Idealfall ist es tatsächlich so, dass ein richtig alter Wein auch richtig einfach grandios schmeckt. Also einer der schönsten Weine, die ich in den letzten 5 Jahren getrunken habe, war ein Wein aus dem Jahre 1945.
Mhm. Weiß oder rot?
Da war es tatsächlich so, da kommt dann beides zusammen. Da kommt natürlich irgendwie der Mythos des Alters. Also die Vorstellung, wie alt ist der? Dann der Mythos dieses speziellen Jahres natürlich. Kriegsende, wenn man dann noch weiß, was die Deutschen in Südfrankreich so alles angestellt haben im Südwesten, dann kommt da nochmal so was Spezielles dazu. Und es war aber eben, wie gesagt, ich kenne aus Erfahrung oft, dass man es dann probiert und denkt, ja, das ist toll, es ist so alt und prima, und dann ist es das aber auch und es schmeckt nicht wirklich richtig gut. Ja? Und in dem Fall war es aber einfach so, dass der Wein auch selber geschmacklich einfach eine Offenbarung war. Wie gesagt, es war unglaublich großartig.
Was war denn das für einer? Weiß- oder Rotwein?
Rotwein. Also, aber das ist selten. Also oft ist es halt eben auch so, dass man es probiert und denkt, okay, das wäre vor 30 Jahren wäre es ein großartiger Wein gewesen, jetzt ist es vielleicht noch eine interessante Erfahrung.
Ja. Ja, stimmt.
Faszinierend.
Wein überhaupt ein Thema oder bist du inzwischen komplett auch zur Bierfront umgeschwenkt?
Meinst du mich jetzt?
Ja.
Ich konnte mit Wein mich nie so wirklich anfreunden. Ich habe ja oft so viel, also viele Weine in der Küche gehabt, was so dann auch zum Menü geht oder bei diversen Feiern, dass man eine Flasche mit in die Küche wandert und so, aber ich konnte mich nie da wirklich in dieses Thema reindenken, auch obwohl wir auf Seminare waren und so. Und dieses Bierthema momentan packt mich total. Also da kann ich wirklich, ich weiß nicht, also diese ganzen verschiedenen Biersorten, da kann ich das besser alles zuordnen und ich finde, da gibt es irgendwie viel mehr Geschmacksnuancen, die ich jetzt selber rausschmecke.
Also bei der nächsten Probe im Marieneck musst du auf jeden Fall mal vorbeikommen, weil wir machen halt inzwischen mindestens meistens zweimal im Jahr mit eben Sebastian Sauer, dem zweiten Mann von der Braustelle, eine Probe. Da gibt es in der Regel so 10 bis 12 Biere zu probieren. die Sebastian aussucht und ein bisschen was dazu erzählt. Also auch ganz verschiedene Stile, also auch Sachen, die so ein bisschen, also nicht nur fünf verschiedene IPAs, sondern eben halt auch eben so, was weiß ich, Rauchweizen, Sauerbiere. Also schon zum Teil wirklich sehr spezielles Zeugs. Die gibt's immer in Paaren, so dass man auch mit, was miteinander vergleichen kann, weil ich das mal ziemlich interessant finde, wenn man zwei Sachen miteinander vergleichen kann, weil man dann einfach über die Unterschiede nochmal eine Menge lernt. Und zu jeder Paarung gibt es dann einen Teller. Also es gibt irgendwie in der Regel 4 bis 5 Gänge zu essen.
Okay.
Und der als besonderer Trick oder so als Herausforderung, damit es auch ein bisschen Spaß macht, sozusagen den Menschen, die da in der Küche stehen, ist, auf jedem dieser Teller ist immer mindestens eins der beiden Biere verkocht. Mhm. Also das heißt, wir kochen mit den Bieren tatsächlich in den Soßen, im Sorbet, im weiß nicht was. Ne?
Ja.
Gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Und es gibt dazu dann eben halt auch noch die Biere zu probieren. Das ist eine ganz spannende Veranstaltung.
Das hört sich echt gut an.
Du musst uns auf jeden Fall Bescheid sagen. Vielleicht kommen ja dann die Jungs vom Männerabend noch mit.
Stimmt.
Auch immer hier, heißt auch so.
Ich weiß nicht, ob ich im Feedreader beziehungsweise in meinem als Podcast abonniert und höre das immer ganz regelmäßig und ganz ganz angezogen.
Ja. Die sind noch vorgestern mit der Carmen bei mir vorbeigekommen, wo ich gegrillt habe. Haben wir einen Burger gegen Bier getauscht.
Ich habe das auf Twitter verfolgt, ja.
Ich habe auch die Bilder gesehen. Ja, die Burger sahen toll aus.
Ja. Hat doch Spaß gemacht. War viel Arbeit, 70 Burger.
Wie viel Burger?
70.
Ich kam spontan vorbei. Oder?
Nee, mein Bruder hatte Geburtstag, hat sich das gewünscht für seinen Runden. Also er ist 25 geworden, hat seine ganzen Freunde eingeladen, hat eine Party geschmissen. Hat sich halt gewünscht, dass ich dann mal richtig gute Burger mache.
Boah, 70 Personen Burger. Auf deinem Grill oder hast du noch?
Ja, nur über den einen kleinen Kugel, also was ist Kleinkugel, aber so ein 50er. Aber es war ja eine Party, die über mehrere Stunden ging, dann war es ganz entspannt. Eben halt, also es waren keine 70 Personen, es waren 25 Personen. Ja, aber ich habe die Burger ein bisschen kleiner gemacht, dass man so mehrere verschiedene probieren konnte. Und dann, wo ich festgestellt habe, ich war ja auch beim Männerabend eingeladen auf der Düsseldorf Biertour. Und dann haben wir festgestellt, dass die Carmen im gleichen Häuserblock wohnt wie mein Bruder. Und dann habe ich gesagt, ja, das kommt, müsst ihr jetzt auf jeden Fall noch vorbeikommen.
Ja, sehr geil. So klein ist die Welt.
Ja, so klein ist Düsseldorf. Sag uns da auf jeden Fall mal Bescheid. Und gibt's dazu eine Internetseite oder einen Tumblr oder sowas? Oder sieht man das auf deinem Blog?
Aber ich sag dir Bescheid. Also es gibt eine Unterseite auf der Homepage vom Marieneck.
Ah, schön. Verlinke ich in den Shownotes.
Ist kein konkreter Termin geplant. Von daher wirst du da jetzt nichts finden. Aber ich lasse euch das wissen, ja. Weil es lohnt sich wirklich. Da gibt's zumal irgendwie in der Regel Sebastian sich da, ich weiß nicht, kennt ihr den oder hast du den mal kennengelernt? Es gibt ja zwei Menschen, die sozusagen der Braustelle sozusagen fürs Programm verantwortlich zeichnen. Das ist einmal der Braumeister, Peter Esser. Mhm. Der kommt aus Düsseldorf, deswegen ist das auch der das Alt braut. Und dann gibt es noch Sebastian. Sebastian ist, glaube ich, vor ein paar Jahren erst dazu gestoßen und ist so der experimentellere Typ. Also der für die eben der so Sachen braut wie Himbeerporter, der aber eben auch 3 Monate durch die USA reist, von Craftbeer-Brauerei zu Craftbeer-Brauerei, der Kooperationen anstößt, der irgendwie, mach das mal andersrum. Als ich Sebastian kennenlernte vor, ich weiß nicht, 3-4 Jahren, erzählte er von sich, er hätte in seinem Leben bisher so 3.500 bis 4.000 verschiedene Biere probiert.
Okay.
Jetzt 7.000.
Boah.
Ich kenne, glaube ich, niemanden, persönlich sowieso nicht, und mir würde auch so auf abstraktem Niveau wenig Menschen einfallen, die sich so gut mit diesem Thema auskennen und die so extrem gut vernetzt sind und die extrem so viel, extrem viel verschiedene Sachen schon probiert haben, wie eben Sebastian. Und der wiederum lässt sich dann in der Regel auch nicht lumpen, sondern packt wirklich sehr, sehr schöne Biere in diese Probe. Sachen, die wirklich bemerkenswert sind und wo man echt froh sein darf, dass man die mal irgendwie probieren konnte.
Wow.
Irgendwie Michelabiere, Michela Black in der Probe. Wir hatten irgendwie von dem Molen Bomben und Granaten, was ein Hammer Bier ist. Wirklich unglaublich viel tolles Zeugs.
Ja, müssen wir auf jeden Fall mal hin.
Ja.
Gibt es in Marieneck auch immer Bier von der Braustelle oder ja, andere Kraftbiere oder ja, ist das nur für den?
Selber ist ja eigentlich keine feste Kneipe, das ist ja eine reine, also ist ja sozusagen eine Event-Location.
Ah, okay.
Die machen halt nur sozusagen zu Veranstaltungen auf und haben ansonsten noch so ein Kochschulprogramm und eben halt so ein, es gibt auch Weinschul-Events, die ich dann in der Regel moderiere und mache. Aber es ist halt keine normale Kneipe. Es war früher mal eine ganz klassische Ehrenfelder Eckkneipe, aber jetzt ist es eine reine Kochschule.
Aber schön, eine schöne Kochschule. Also ich war ja schon drin, ja, und echt eine sehr geniale Location, sehr klein, intim. Eine schöne Küche. Und du kochst ja auch sehr gerne. Du hast ja deinen Blog allem Anfang.
Genau.
Dot.tumblr.com.
Dot.tumblr.com, genau. Allem mit Anfang.tumblr.com. Ja, genau.
Wie kamst du dazu?
Ach, also ich koche, seit ich irgendwie von zu Hause ausgezogen bin, was lange her ist. Und das immer ein bisschen leidenschaftlicher gemacht. Ich lebe vom Schreiben, muss man dazu sagen. Ich schreibe normalerweise Drehbücher für Film und Fernsehen. Und mir haben immer viele Menschen gesagt, schreib doch ein bisschen was über das Essen. Das macht doch, ist doch schön, ist doch Spaß. Du bist ohnehin so viel im Internet. Du kannst auch ein bisschen selber was schreiben. Dann kannte ich eben halt noch ein paar Menschen, die irgendwie auch seit längerer Zeit Blogs hatten und Blogs betrieben. Und dann kam halt einfach mal die Idee, das sozusagen zu probieren. Und so gibt es dann eben seit 2009, also es wird jetzt im Juni, werden es 5 Jahre, dieses Blog.
Ja, und ich habe gerade gesehen, du hast ja jetzt deinen 500. Post gerade, ne?
Ganz genau. Ja. Gestern den 500. Eintrag veröffentlicht.
Herzlichen Glückwunsch.
Was ich dazu sagen muss, da sind Sachen dabei, wo man einfach nur einen Link irgendwie mal kurz mit 2, 3 kommentierten Sätzen veröffentlicht hat und sagt, hey, guck mal da gibt es gerade, was weiß ich, in der Mediathek von der BBC gibt es gerade den und den Film oder solche Sachen.
Ja, also das gehört ja bei Tumblr dazu, ne?
Ja, genau.
War das von Anfang an als Foodblog geplant oder bist du da so reingerutscht eher?
Es war tatsächlich von vornherein als Foodblog geplant. Ah, okay. Ja. Also es hieß schon immer, Moment, jetzt heißt, die Unterzeile heißt jetzt ein Blog über Essen, Trinken und andere Formen von Kultur. Und ganz am Anfang hieß das ein Blog über Essen, Trinken und was damit zusammenhängt.
Okay.
Also war mir immer auch wichtig, sozusagen jetzt nicht so ein reines Rezeptblog zu sein, sondern so ein bisschen nach links und rechts zu gucken und auch mal zu gucken, guckt euch mal irgendwie den Künstler an, der macht spannende Sachen mit Nahrungsmitteln oder guckt euch mal diesen Film an, der ist irgendwie ganz interessant zu dem Thema oder dieses Buch. Also es ist so ein Blog, was, wie gesagt, sich mit Essen und Trinken und den Formen von Kultur, die da drumherum sind, versucht zu beschäftigen. Und eben halt auch Essen und Trinken, was ja auch relativ selten ist. Was ich schade finde, ist, die meisten Foodblogs so eben rein food-orientiert sind, da liest man so gut wie gar nichts über Wein oder Getränke. Und bei den Weinbloggern ist es genauso. Die sind halt irgendwie auch so sehr tunnelblickig auf ihre Oppenheimer Krötenbrunnen 1997 oder was auch immer und öffnen sich relativ wenig sozusagen dem Thema Essen. Und ich habe immer sozusagen auf, also mich hat immer beides interessiert und ich wollte auch immer über beides schreiben.
Also ich mache das jetzt schon länger im Weinreich-Blog, dass ich da schreibe. Da mache ich viele Rezepte in Zusammenhang mit Wein. Ich versuche das jetzt bei mir im Blog auch ein bisschen mehr zu etablieren, aber das ist noch nicht so, hat noch nicht so durchgefruchtet, wie das jetzt beim Weinreich-Blog war. Ich weiß nicht, da habe ich bestimmt 30 Rezepte schon drin stehen, die sich halt komplett damit beschäftigt haben, mit Wein und Essen dann in der Komposition. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Es macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß, weil ich finde es sehr wichtig, was man zum Essen trinkt.
Also es kann auf jeden Fall nochmal ganz schön was beitragen, sagen wir mal so. Ja, da passiert dann schon mal nochmal eine ganze Menge, wenn man es richtig macht. Es kann auch eine ganze Menge verhageln.
Ja, stimmt, ja. Also wir hatten hier am Samstagabend auf dieser Spätburgunder-Symposium war eine Gala, da hat der Hans-Stefan Steinheuer gekocht, 5 Gänge. Und es gab 2 korrespondierende Spätburgunder zu jedem Gang. Also es war es waren glaube ich sogar, waren es 6? Nee, es gab 10 Spätburgunder und noch vorweg ein Spätburgunder Champagner-Sekt. Und was wirklich genial war, dass die Tische komplett mit 10 Weingläsern pro Person schon eingedeckt waren. Ich habe sowas noch nie gesehen. Du saßt also am Tisch und hast das Besteck links und rechts von dir gehabt und dann ging es spitz zusammenlaufend, standen dann 10 Gläser plus ein Wasserglas vor dir und da hast du schon was vor dir. Eine gute Arbeit.
Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Es macht schon was her.
Ja. Und vor allen Dingen die Weine dann halt dazu. Es gab auch einen Fischgang, der mit Spätburgunder begleitet war. Das war ein Kabeljau mit einem Petersiliengraupen. Dass es so ein bisschen Würze reinbringt. Es war sehr zugänglich für den Spätburgunder. Und vorweg gab es auch Foie Gras in der Variation, auch zu Spätburgunder, wo man ja normalerweise viel dann den edelsüßen Riesling findet und sowas. Ja, war auch mal eine spannende Alternative dazu.
Ja, könnte mir auch beides dazu vorstellen, wobei ich tatsächlich zu Foie Gras immer zur Term vorziehen würde, aber
Klar, also war halt thematisch der Spätburgunder und gerade wenn die Sterne kochen, sind ja meistens auch die Foie Gras nicht weit. Und ja, war mal was anderes. Also ich würde es auch diese edelsüßen Weißweine dazu vorziehen, aber war mal was anderes. Hallo? Seid ihr noch da?
Ja, ich bin noch da, aber. Okay, bist du auch noch da?
Da ging's gerade offline. Dann bist du jetzt dran.
Ja, wo wir schon beim Thema sind, was trinkst du denn während wir podcasten? Nicht, wenn wir essen ja gerade nicht. Hast du ein schönes Bier aufgemacht?
Ich?
Ja, du.
Ich faste momentan jedenfalls Kohlenhydrate unter der Woche und versuche das Ganze ein wenig, ja. Ah, da ist er wieder. Sehr gut.
Kurzfristig irgendwie rausgekickt. Aus Nichts. Sie waren unten.
Kann passieren.
Ja.
Martin wollte gerade.
Da haben wir schon unsere Erfahrung gemacht, genau.
Martin wollte gerade wissen, wie das aussieht. Was trinkst du gerade zum Podcast? Oder bist du trocken?
Nee, ich habe, nachdem du mich heute Morgen kurz angepingt hast und gefragt hast, hast du nicht Lust, irgendwie heute Abend mitzumachen? Ist mir siebenhals aufgefallen, dass ich die beiden letzten Folgen Küchenfunk gar nicht gehört hatte. Dann habe ich heute Mittag, sozusagen in der Mittagspause, ich bin Hund rausgegangen, bin mir die Kopfhörer aufgezogen und das mal schnell nachgeholt. Und in der Bockwurst-Folge hattet ihr einen kurzen Diskurs, Disput über die Biere, die ihr habt. Christian, du hast Mühlenkölsch getrunken, genau. Und Martin hatte ein IPA. Ich weiß nicht mehr welches, ich glaube eins zum Hopfenstopfer, wenn ich mich richtig erinnere. Und
ja, genau.
Und ich habe, deswegen bin ich halt runter in den Keller und habe mir auch ein IPA raufgeholt. Und zwar das 777 India Pale Ale vom Brauprojekt 777 aus Förde am Niederrhein.
Ah.
Das sind vier Jungs, die gerade so auf dem Schritt sind. Die sind sicherlich noch nicht so groß und so machen so viel Output wie Cool Public, aber sie sind schon aus diesem Stadium des eigentlichen Küchenbrauers raus. Also die haben schon irgendwie so Hektoliter Facilities und haben aber immer noch keinen Vertrieb, weil auch der Output noch nicht groß genug ist, sondern verkaufen sozusagen einmal im Monat, in der Regel am letzten Samstag des Monats bei sich in Förde ihr Bier. Und das IPA von denen ist wirklich toll. Das ist wirklich ein Hammer IPA. Kalt gehopft, vier verschiedene Hopfen drin, Cascade, Sapphire, Citra und Styrian Golding. Und es ist wirklich ein unglaublich schönes, wie gesagt, Hopfen geprägt ist, aber gar nicht mal so bitteres IPA. Ich mag das sehr, sehr gerne.
Also ich bin jetzt auch seit vielleicht ein halbes Jahr, ich glaube, ich habe angefangen mit dem Progusta von Braufaktum. Also IPAs waren für mich davor komplett neu, also noch nie was davon gehört. Und seit ich das erste Mal ein IPA getrunken habe, fahre ich da auch völlig drauf ab. Ich finde diese Hopfenaromen in dem Bier so spannend, wenn man halt diese normalen Tafelbiere, wenn man die so beschreiben kann, dagegen so flach, so lustlos, und die IPAs haben mich wirklich dermaßen gerockt. Ich trinke die so gerne.
Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also es ist schon ein schönes Bild. Wobei ich finde auch, also wenn man dann mal so fünf, sechs hintereinander getrunken hat und von mir ist auch irgendwie so gar nichts anderes, dann freut man sich auch mal wieder über ein anderes Bier, ein normales. Und dann geht einem so dieses so sehr, sehr aufgerüschte, was IPAs nun mal haben, einfach dadurch, dass diese Aromatik so sehr stark aus dem Glas raus springt, auch mir zumindest gerne mal auf den Geist. Also ich habe es gerne mal wieder so ein bisschen zurückhaltender.
Ja, ich kann eh nicht so viel Bier hintereinander trinken. Also ich habe, das stopft mich ungemein. Gerade auch wenn es zum Essen geht, dann habe ich schon gut gegessen und da habe ich auch nicht mehr viel Bierplatz. Das heißt, ich muss dann auch, kann dann gar nicht mehr so viel trinken. Und dann bin ich halt auch, ich komme da nicht an den Punkt, dass mir die IPAs überdrüssig werden.
Also ich, zugegebenermaßen, der Punkt setzt bei mir auch spät ein, aber irgendwann kommt er dann halt
auch. Ja, am Wochenende konnte ich dann auch nach den ganzen Spätburgundern, sollte noch ein Bier getrunken werden. Ich habe mich aber dann verdünnisiert, weil ich glaube, das hätte mir das Genick gebrochen. Deswegen habe ich mich davor verwehrt. Obwohl viele drauf geschwört haben.
Ja. Ich hoffe ja stark, dass das tatsächlich auch in der Gastronomie jetzt wirklich ein bisschen mehr ein Thema werden wird. Ich schätze jetzt zum Beispiel sehr an Martin, dass er eben halt immer, wenn er irgendwie jemanden also von irgendwas Neuem hört oder so, immer sofort fragt, was habt ihr für Bier auf der Karte oder was werdet ihr für Bier auf der Karte haben? Und ich weiß zum Beispiel von einem Bekannten von mir, der wird im Mai hier in Köln, also ich sag mal, das wird die Mutter aller Pizzerien werden.
Ach, ich weiß auch, worüber wir jetzt gerade sprechen, klar. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch total drauf. Vielleicht für Christian, der davon noch nichts weiß oder es noch nicht kennt. Es gibt jemanden, also es gab hier in Köln eine sehr, sehr legendäre Patisserie namens Törtchen Törtchen.
Die gibt es. Ja, gibt's doch immer noch, oder?
Ja, genau. Die gibt es noch. Ich habe gesagt, weil einer der Mitgründer und Mitentwickler der meisten Rezepte davon ist nicht mehr mit dabei. Der ist sozusagen da ausgeschieden.
Okay, ist das der Kochbuchautor, also der Patissier, der Patissier des Jahres war?
Okay. Und der da ausgestiegen ist, macht jetzt zusammen mit einem absoluten Top-Sommelier, dem ehemaligen Sommelier von Dieter Müller, Schlosshotel Lehrbach, zum Zeitpunkt, als das noch 3 Sterne hatte, eine Pizzeria auf. Geil. Und zwar im Zentrum des Kölner Nachtlebens, also neben der Südstadt, meinetwegen, jetzt
mal schnell in die Südstadt. Ja, genau.
Kiffelder Straße, wird es eine Pizzeria geben, die versucht, Pizza Vera Napoletana zu machen. Pizza Vera Napoletana heißt, so wie man die in Süditalien macht. Okay. Das heißt, extrem hohen Temperaturen und mit extrem kurzen Backzeiten. In Zahlen 485 Grad Ofentemperatur, 90 Sekunden Backzeit.
Jetzt rat mal, wie der Laden heißt, Christian.
Keine Ahnung.
485 Grad.
485 Grad. Genial, er hat es mir ja gesagt.
Cool. Portieren tatsächlich ihr Mehl aus Neapel.
Ja, und von unseren italienischen Lieferanten aus der Wolkenburg kenne ich überhaupt die ganze Story und ist sehr fuchsig und will genau von einem kleinen Ort den Büffelmozzarella haben. Das habe ich so mitbekommen.
Ja, genau. Also es ist halt tatsächlich, also Thorsten Schöneich ist der Name des Menschen, der da hintersteckt. Der ist ein, wenn du so willst, im positiven Sinne ein Food-Wahnsinniger. Also der macht Sachen, wenn dann richtig und sehr, 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 sehr konsequent. Und er versucht jetzt halt sozusagen einfach die beste Pizza zu machen, die sozusagen in Deutschland denkbar ist und ich glaube, der wird nah rankommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Oh, sehr geil, das hört sich an.
Die haben aber eben, die werden auch einige Craft-Biere auf der Karte haben. Was ist im Moment noch nicht ganz raus, weil es natürlich auch schwierig ist. Man muss natürlich auch Sachen finden, die dann irgendwie liefern können übers Jahr, aber die werden mit Sicherheit einige vernünftige Craft-Flaschenbiere auf der Karte haben. Und das Laden sein, wo man sowohl ziemlich gut Pizza essen wird können, als auch ganz gut Bier trinken können.
Die machen im Mai auf?
Ja.
Oh, sehr schön. Das ist ein Tipp, da müssen wir nochmal hin.
Ich habe meiner Frau gezeigt, so, juhu, das ist in der Nähe, in der Kiffhäuser Straße, und sie sagt, oh, das Medina hat zugemacht. Davor, der war der, was war das, auch eine Pizzeria oder so ein Veteranerladen?
Ich glaube ja, da war es nicht irgendwie,
Das ist eine Cocktailbar oder so?
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Aber ich weiß nur, dass meine Frau früher so in Studentenzeiten ab und zu mal da war. Mhm. Ja. Aber das ist so schräg gegenüber vom La Société, ne?
Bitte?
Schräg gegenüber vom La Société, ne?
Ganz genau, schräg gegenüber vom La Société. Und gutes Stichwort, ganz früher war das, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, sagt dir das Capavo noch was?
Ich wohne erst seit 6 Jahren hier in Köln.
Okay, also gut, dann ist ein bisschen vorher, es gab mal das La Société, was ja schon irgendwie so ein Michelin-Stern und so ein bisschen neuartig ist, hatte halt immer sozusagen Bistro. Das Bistro war schräg gegenüber das Capavo. wo halt sozusagen mit etwas einfacheren Produkten, also von mir ist dann eben nur mit dem, was weiß ich, mit dem Flanksteak anstatt dem Filet und ne, vergleichbar gekocht wurde, aber eben halt auch auf einem relativ hohen Niveau für deutlich weniger Geld. Und das Großartige für den Weinfreund war, man konnte sich sozusagen immer die Weinkarte aus dem Société kommen lassen. Und dann irgendwie so ein künstliches Menü mit Spitzenwein. Das war ein ziemlich legendärer Laden. Und ich glaube, danach war das mit Wiener da drin und jetzt kommt da halt eben das 485 Grad rein, auf das ich mich freue.
Wie kriegt man denn die Temperatur in den Ofen? Ist das Gas oder? Weil Holzkohle ist doch wahrscheinlich nicht.
Ich weiß nur, dass die waren vor 3 Wochen in Neapel und haben in Neapel den Ofen gestellt. Ich weiß, dass man mit Holzkohle kriegt man auf jeden Fall hin. Weil so wird es in Süditalien in der Regel gemacht. Ob die das jetzt tatsächlich mit Holzkohle machen, dann sozusagen Ablufttechnik da reinbauen, damit man das machen kann, oder ob das irgendwie elektrisch gemacht wird.
Spannend.
Aber es gibt dazu noch eine schöne Geschichte. Die finde ich wirklich toll. Und das illustriert so ein bisschen, wie irgendwie der Macher von diesem Laden drauf ist. Ich würde mich nicht ganz wundern, du hast ja eine neue Küche.
Ja.
Dein Backofen, hat der Pyrolyse-Reinigung?
Nee, leider nicht. Das ist noch der alte von meinen Eltern, den ich übernommen habe. Der hat das leider noch nicht.
Und Pyrolyse arbeitet ja mit den Temperaturen. Die arbeiten so, da heizt der Ofen so auf 400, 500 Grad auf und dann verbrennt halt einfach alles zur Asche, was da irgendwie eventuell noch Fett hätte sein können.
Das ist eine halbe Stunde, der verriegelt aber dann auch komplett. Also wenn die Pizza eigentlich drin liegt.
Richtiges Stichwort, also bist der perfekte Stichwortgeber für die Geschichte.
Ja.
Thorsten, der sozusagen in den Vorstudien rauskriegen wollte, einfach so lange, wie gesagt, ein Wahnsinniger, der auch sehr lange an Rezepturen feilt, hat halt lange irgendwie versucht, den perfekten Hefeteig zu kriegen dafür. Und das Thema hattet ihr auch schon mal. Also Hefeteig ist ja ohnehin ein schwieriges Thema und Bäcker versuchen immer so wenig, also man braucht Hefe, damit es halt irgendwie treibt, damit es aufgeht. Auf der anderen Seite sagt dir jeder Bäcker, Hefe frisst den Geschmack. Je weniger Hefe sozusagen den Teig packst, desto besser wird der Teig schmecken. Also lieber wenig Hefe und lange Teigführungszeit als viel Hefe und nur 3 Stunden gehen lassen. Ich glaube, die arbeiten jetzt mit irgendwie um 1 Gramm Hefe auf 1 Kilo oder 3 Gramm Hefe auf 1 Kilo Mehl und 72 Stunden Teigführungszeit.
Oh, das ist cool.
Und, aber um das sozusagen als auszugeben, wie das klappt, muss man ja halt auch backen. Und da er natürlich mit 500 Grad oder mit 485 arbeiten wollte, brauchst halt einen Ofen, wo der irgendwie so heiß backen kannst, den er aber natürlich zu Hause nicht hatte. Was hat er gemacht? Er hat seinen normalen Ofen genommen, der eine Pyrolyse hat, Sägeblatt von der Eisensäge genommen und schlicht und ergreifend die beiden Haken, die die Klappe sozusagen verriegeln, solange das Ding oberhalb von 300 Grad ist, durchgesägt.
Geil.
Und schon hat er seinen Hochtemperatur-Pizzaofen, mit dem er irgendwie seine Versuche fahren konnte.
Wahnsinn. Ist ja echt eine geniale Idee.
Eine Geschichte, ne? Finde ich auch.
Ja. Und kennst du die gut? Da müsstest du uns vielleicht mal in die Küche führen. Den Ofen würde ich gerne sehen, wenn wir da mal reinkommen.
den Testofen mit der aufgesägten Klappe?
Nee, den Ofen, der dann in das Restaurant kommt, in die Pizzeria.
Der wird irgendwie jetzt erst in den nächsten Wochen geliefert.
Ja, wenn das offen ist, dass wir da mal zusammen hingehen und mal in die Küche springsen.
Auf der anderen Seite, wir sind auch gerne Versuchstiere, ne? Wir kommen gern vorbei.
Ich denke auch, also jetzt, wir kriegen das sicherlich organisiert, dass wir können von da mal irgendwie eine Probeversuchssendung aus der Kiffhäuser Straße machen, warum nicht? Das ließe sich sicherlich organisieren.
Das ist spannend an, ey.
Kann man mal über die perfekte Pizza philosophieren.
Aber ich glaube, wir hören dann eher zu. Also ich habe jetzt ja auch mit der neuen KitchenAid ein bisschen mit Hefeteig rumexperimentiert. Also es macht ultra Spaß, mit der KitchenAid Hefeteig zu machen. Aber mit der Hefe, das habe ich auch gelernt. Also zu viel Hefe ist nicht gut. Ich habe auch länger mal im Kühlschrank gehen lassen, langsam, aber ich habe immer noch zu viel Hefe drin. Ich muss mich da auch noch weiter nach unten tasten. Das ist
ganz erstaunlich, wie wenig man letztlich braucht.
Ja. Ja. Ah, sehr schön. Und wie groß ist der Laden? Also macht man sich da nachher so viel Sorgen wie bei der fetten Kuh, dass man nicht reinkommt, oder ist das ein bisschen großzügiger?
Nee, der ist nicht riesig. Der ist auch er ist nicht so klein wie die fette Kuh, aber er ist jetzt auch nicht gigantisch, muss man schon so sagen.
Okay.
Ist auch irgendwas mittendrin. Die wollen aber eben tatsächlich auch auf die Hand verkaufen, beziehungsweise im Karton. Also man wird sozusagen auch sozusagen per Telefon eine Pizza vorbestellen können und die einfach nur kurz holen.
Ja. Gut. Ja, schon bei 90 Sekunden. Geht ja flott.
Ja.
Dass da nichts verbrennt. Also auch mit Käse drauf und sowas, dass das
wahrscheinlich muss auch nicht so lange warten wie in der fetten Kuh dann.
Ja, wenn du da arbeitest, Martin, dann dauert's halt immer ein bisschen länger. Bist ein bisschen eingerostet, oder?
Quatsch. Außerdem dauert's jetzt erstmal wieder, bis ich mich von der Fritteuse zum Grill vorarbeite.
Ach, du bist im Moment nur an der Fritteuse.
Naja, Salat und Fritteuse, aber weißt du so, wenn Leute 5-6 Tage die Woche da routinemäßig am Grill stehen, warum soll ich dann einen Tag mich dazwischen funken? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, das stimmt.
Das ja.
Ja, okay, muss ich hocharbeiten. So geht das. Ne?
So ist das.
Womit wir jetzt dann doch noch beim Thema Rindfleisch gelandet wären.
Juhu!
Was wollt ihr dazu sagen? Habt ihr noch irgendein brennt euch
ja, wir hatten letztens, beziehungsweise ich war letztens sehr vorlaut auf Twitter und bezüglich des besten Rindfleischs, das ich jemals in meinem Leben gegessen
habe. Ah ja, genau. Ja.
Das ist in der Tat heißt Shugitsu und das ist kommt aus dem Baskenland. Das ist zeichnet sich dadurch aus, dass die Tiere, die für dieses Fleisch sozusagen geschlachtet wurden, einfach sehr, sehr alt sind in der Regel. Das heißt, das ist so, ich habe in Baskenland selber Fleisch gegessen von einer 14 Jahre alten Kuh.
Okay.
Die tatsächlich vorher in ihrem Leben noch Milchkuh war. Das gibt es da noch. Ne? Also dass tatsächlich irgendwie die Tiere hybrid genutzt werden. Das heißt, dass sie erst sozusagen ihr Leben als Milchkuh fristen, wenn sie dann alt genug sind, tatsächlich dann noch irgendwie geschlachtet werden und auch das Fleisch verwendet wird. Das passiert ja hierzulande nicht. Das Fleisch steht ja dann ins Tierfutter und hier kriegt man ja immer nur irgendwie so Jungbullen oder sowas.
Aber zuerst hört sich das ja jetzt gar nicht so attraktiv an, eine alte Kuh zu essen, oder?
Das weiß ich hatte ich auch gedacht. Es ist aber in der Tat eine Offenbarung. Also es ist unglaublich, es ist eben nicht zäh.
Ja.
Würziger? Hat das irgendwie mehr so ein bisschen Ogü oder Würz? Also einfach ein
also es hat kein nicht wirklich Ogü, aber es hat tatsächlich irgendwie eine intensive Aromatik. Also es ist tiefgründiger, wenn du so willst.
Hat einen Charakter.
Also es verhält sich, wenn du so willst, wie ein IPA zu einem Pale Ale. Ja? Also es ist halt einfach intensiver, es ist kräftiger, es ist stärker. Mhm. Und es ist wirklich toll. Also es ist echt ein, da hat Christian, Quatsch, Martin hat es ja auch gesehen, es ist halt leider auch irgendwie absurd teuer.
Ja, genau. Also das hat man da 40 Euro für ein Steak, glaube ich.
Ne? Geht so auf bis 130
ja.
Für Autokoll. Aber es ist halt Hammerqualität.
Mhm. Also wenn ich jetzt so an Rindfleisch denke, also ich habe da zwei Favoriten. Einmal habe ich über drei Ecken einen kleinen Bauernhof in der Eifel. Ich weiß nicht, ich kenne den Bauernhof leider nicht. Mir wird auch nicht verraten, wo es genau herkommt. Die haben wahnsinnig geniales Rindfleisch. Die haben ein Rinderfilet, wobei ich sonst nicht so auf das Rinderfilet stehe, weil es einfach mir ein bisschen zu mager ist. Aber Granaten-Rinderfilet direkt um die Ecke von, ja, ich würde mal drauf tippen, ein ökologischer Bauernhof. Also wirklich, die Tiere altern sehr langsam, werden nicht so alt wie vielleicht deins jetzt mit 14 Jahren, aber das wäre jetzt mein einer Favorit und der andere ist bei Dario Cecchini in Italien, der ja sein Fleisch...
Der sein Fleisch aus Spanien kriegt.
Genau, aber es ist einfach, also das ist für mich einfach da eine Offenbarung gewesen. Die beiden so gegeneinander, auch das Rinderfilet und halt dieses Bistecca di Fiorentina. Das sind meine Lieblinge.
Also der Cut, also sozusagen dieser Bistecca-Cut ist sozusagen ja auch klassischerweise das, was du in Spanien bekommst. Eben von daher kein Wunder, dass er sozusagen sein Fleisch von da irgendwie importiert und eben halt nicht die klassische, wie heißt sie noch, die Toskana Kuh, weiße, egal.
Pianina.
Genau.
Nimmt. Genau.
Aber, also ich habe den habe ich noch nicht sozusagen auf dem Tanzkärtchen, da habe ich noch nicht probiert, aber ich habe sonst relativ viel verschiedene, also diverse Wagyus, Original Kobe auch nicht, weil ich noch nicht in Japan war, das ja leider nicht außer Landes kommt, Nebraska Prime, Jack O'Shea, sonstige irgendwie Londoner Edelschlachter, diverses irisches Rind, Entrecote und Roastbeef und sonst was probiert, aber wie gesagt, also das Anfang letzten Jahres in zugegebenermaßen auch natürlich dann nochmal in einem Ort, an einem Ort, wo das besonders gut ist und besonders gut zubereitet wird, nämlich im Estebari. Ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt. Das ist, da gibt es eine relativ legendäre Anthony Bourdain-Folge von, wo er sozusagen in Baskenland zu Besuch ist und dann hinterher da ist und dann komplett ausrastet. Weil das ist ein Laden, da kriegst du so ein 9-Gang-Menü und alles, und ich betone alles, inklusive Dessert und inklusive Vorspeisen, ist auf dem Grill zubereitet.
Hm. Spannend. Oh, das wäre mal was für mich.
Und das hört sich im ersten Moment so ein bisschen nach Gag an und so gewollt an. Und ich war tatsächlich ein bisschen skeptisch, bevor ich da hingefahren bin. Aber ich war danach irgendwie restlos überzeugt, weil der Mann macht das irgendwie seit 20 Jahren und designt dann sozusagen extra Kochtöpfe, um irgendwie die Austern irgendwie vorzugaren und denen noch so einen Haufen von Grillaroma zu verleihen. Aber der versucht sozusagen einfach diese Kunst des Grillen zu perfektionieren. Der macht seine eigene Holzkohle aus drei verschiedenen Hölzern, weil die natürlich auch wieder ein bisschen Aromatik abgeben, dann wie das ein bisschen anders schmeckt. Also so ein Wahnsinniger, wenn du so willst. Aber es ist irrsinnig toll. Und da gibt es dann eben als Hauptgang wirklich einfach nur ein Stück, wenn du willst, wie Sticker, genau das Gleiche, vom Grill. Und das ist eine unglaubliche Offenbarung.
Martin, ich sehe eine Reise.
Ja. Was gab es denn zum Dessert? Das ist nämlich immer das größte Problem.
Für Essen interessiert, und insbesondere für jeden Nicht-Vegetarier. Man will in San Sebastian gewesen sein.
Ich meine,
eine Stadt in Europa, die so interessant ist, die so von Essen durchdrungen ist wie San Sebastian. Das ist unglaublich.
Ich glaube, da habe ich mal eine im Geo-Podcast eine Folge drüber gehört über den San Sebastian. Das war wirklich ultra spannend. Ein Mecker.
Also, aber mein Lieblingsbeispiel, um das zu illustrieren, ist immer, es gibt in San Sebastian eine Einrichtung oder so ein Phänomen, das nennt sich Sociedad Gastronomica, also gastronomische Gesellschaft, wenn es sozusagen wortwörtlich rückübersetzt. Das ist im Prinzip, sind das Kochvereine.
Genau.
Die Gastkonservativen sind nur Männermitglied, bei den Moderneren dürfen auch Frauen mitmachen. Das Prinzip ist immer dasselbe, es tun sich 100 bis 200 Leute zusammen, nehmen ein bisschen Geld in die Hand, mieten einen Raum und statten den mit einer absolut professionellen Küche aus. Und dann hat man sozusagen als Clubmitglied Zugriff auf die Küche da. Kann dann irgendwie sagen, nächste Woche komme ich mit 20 meinen Freunden und will irgendwie kochen. Von dann bis dann, bitte Küche frei halten.
Ja, da gibt es einen sehr, sehr schönen Geo-Bericht drüber. Genau das war die Folge, die ich gehört habe. Da ging es um diese ganzen Kochclubs.
Und interessant, also um sich sozusagen klar zu machen, wie wichtig das Thema Essen in San Sebastian ist, einfach zwei Zahlen. San Sebastian hat um die 200.000 Einwohner. Diese Vereine haben in der Regel zwischen 100 und 200 Mitglieder. Und es gibt von diesen Sociedad Gastronomicas in der Stadt um die 200. Das 40.000 Bürgerinnen in der Stadt sind Mitglied in einem Verein, der sich mit sozusagen mit Essen und Trinken beschäftigt. Geil. 1.500.000. Kannst du dir vorstellen, sozusagen, wie das Angebot auf dem Markt da aussieht?
Und
ja.
Da kriegt man, glaube ich, wirklich alles. Wahnsinn. Echt. Also ich habe mit Sabbat im Mund diesen Podcast gehört. Sind die dann auch wirklich mit in diese Clubs gegangen, haben die interviewt und wie das geht. Genial.
Echt sehr schön. Und dann gibt's halt, das ist das eine. Das zweite ist, es gibt halt da Pinchos. Also das, was sozusagen im Übrigen in Spanien Tapas sind, heißt halt im Baskenland Pinchos. Und da gibt es ein paar Bars, da gibt es Sachen da, wie gesagt, also ich habe ja schon ein bisschen länger irgendwie Küchenfunk mitgehört. Das würde euch schon sehr gefallen, sagen wir mal so. Bin ich mir ziemlich sicher.
Und Martin hatte gerade eben noch eine Frage in dem Grillrestaurant. Wie sahen da die Desserts aus? Und das ist immer das Spannendste, wie die Desserts auf dem Grill funktionieren.
Ja. Also in dem Fall war es tatsächlich kein Dessert, was komplett sozusagen auf dem Grill gemacht war, sondern oder so halb. Also es gab so eine Dulce di Leche-artige Milchreduktion.
Ah ja. Hm?
Und die ist aber sozusagen, die Reduktion ist auf den Grill gezogen worden, sodass eben halt in dieses extra süße, karamellige Milcharoma so ein Hauch von Raucharoma mit reingezogen ist.
Okay.
Das schmeckte nicht irgendwie störend, das schmeckt auch nicht aufgesetzt und nicht parfümiert, sondern das passte perfekt dazu.
Ja, wir sind ja noch gerade auf der Suche nach ein gutes Dessert, das wir auf dem Grill machen für die Grillmeisterschaft. Das ist echt nicht leicht.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Ja, weil gegrilltes Eis ist so ausgelutscht, das kann man mittlerweile auch nicht mehr bringen. Und ja, ja, die Kuchengeschichten, ja, das ist echt noch eine Herausforderung.
Wir können halt das Dessert von letzten Jahr nicht toppen.
Das war, also, wir fanden es alle gut, ja, aber die Jury sah es anders.
Ja.
Hast du es gesehen?
Ist ja wieder teil. Bitte?
Wir nehmen wieder teil, ja. Hast du das Dessert vom letzten Jahr gesehen?
Nee. Hilf mir mal eben, ich weiß, dass ich irgendwie, dass ich gehört habe oder dass ich darüber gelesen habe, aber ich habe es nicht gesehen.
Es war die süße Manta-Platte.
Okay.
Die arme, genau, die arme Ritter-Bratwurst mit was war es? Mojito Ananas?
Mit einem Mojito flambierten, also gegrillte Ananas, die dann nochmal mit Mojito flambiert wurde.
Okay.
Und dann einem Kokos-Espuma und einem Himbeer oder Erdbeer-Espuma noch.
Himbeer war es, ne?
Ich glaube Himbeer-Espuma,
ja,
genau.
Ja, und die Ananas war halt in Frittenform geschnitten und ja, ich meine, gegrillte Ananas gibt's auch als Grill-Dessert schon in 1000 Variationen. Mhm. Aber mit Mojito-Aroma habe ich sie noch nicht gefunden.
Und das, die Anmutung war halt schon eigentlich ganz witzig. Also fanden wir. Aber irgendwie ist die nicht so gut eingeschlagen, wie wir erhofft hatten. Der Aha-Effekt war nicht so groß.
Anscheinend jetzt auch nicht.
Ich dachte nur, also wir haben bei diesem Bierabenden hatten wir bisher das Dessert auch mal mit Dreierlei von der Ananas.
Ja.
Allerdings nicht gegrillt, doch, wobei, also aus dem Backofengrill, die eine, dann haben wir mit Ananas-Sorbet gemacht und was war das dritte? Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Und dazu gab es dann halt eben immer aus einem so extrem Starkbier, beziehungsweise aus einem Barley-Wein, also so wirklich so einen fetten 14% Alkohol, pechschwarzen Zeug, was irgendwie so einen Schaum hat wie Cola, haben wir halt eine Sauvignone dazu geschlagen.
Das ist geil. Das Bier-Sauvignone finde ich auch ein sehr schönes Thema. Das würde ich gerne mal ausprobieren. 14%iges Bier. Mhm. Boah. Ist das sehr herb, nachher die Sauvignone, oder kriegt ihr durch die Süße?
Wird das nee, das geht, also, zumal das Bier irgendwie tendenziell auch in sich eher süß ist. Also, weil das irgendwie so malzig ist und so viel, da ist es natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen Hopfen mit drin. Also, aber es ist, es hat so viele andere Aromen, dass der Hopfen nicht so durchschlägt. Das geht ganz gut. Hm. Und ich frage mich nicht warum, aber gerade irgendwie so dieses Dunkelbier, Schwarzbier, es gibt da irgend so ein Klick-Element, was das irgendwie mit Ananas perfekt verbindet. Das funktioniert super, super gut.
Das war eine Hausaufgabe für uns, Martin. Wir müssen was mit Bier ausprobieren. Mit dunklen Bieren.
Ja, ein Bier ins Dessert einbauen auf einer Grillmeisterschaft, das passt schon, ja. Damit, mal schauen, man kann es ja mal inspirieren lassen. Ja. Ich habe ja schon mal eine Kölsch-Tiramisu gemacht und Kölsch-Sorbet. Aber irgendwie habe ich immer ein bisschen Malzbier mit hinzugegeben, weil sonst fehlt da irgendwie was im Geschmack.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Ich muss ja mal so ein oder zwei Sachen zu probieren geben, dass ich so aus diesem höherprozentigen Bereich, also da gibt es dann schon so ein paar Sachen, wo das die dann auch in sich wieder so süß sind, vielleicht weil die irgendwie mit so stark so viel Malz arbeiten, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die haben sozusagen, dann brauchst du dieses Malz nicht zusätzlich zugeben. Die schmecken so überhaupt nicht wässrig, sondern eben, aber dann ist es wirklich auch so, du schenkst das halt ein und allein der Schaum hat irgendwie schon die Farbe wie auf dem Espresso.
Wow. Ja, ich kenne das aus Belgien, also es gibt da auch so einige, ne? Starke, sehr starke Biere. Da hatte ich auch eins gegessen, das hatten die dann mit Schweinebäckchen, auch Schweinebäckchen gab es dazu. Ja. Und da haben sie es auch nochmal mit reingetan und geschmort. Also da funktioniert das auch toll.
Und sind die Biere, die du jetzt meinst, sind doch schon mal von Guinness noch mal weiter, oder?
So. Ja, das sind ja klar. Das ist irgendwie nochmal deutlich drüber. Also auch was die Konzentration betrifft. Ja,
sehr gut. Das hört sich spannend an. Damit wird rumgespielt jetzt. Musst du uns mal ein paar Tipps geben, welche Biere wir da verwenden können.
Ja, gerne. Also guckt mal nach De Molen, niederländische Brauerei.
De Molen. Ja, Ostern geht's wieder nach Holland, vielleicht.
Fahr doch mal da vorbei.
Ich suche mir mal raus, wo das ist.
Ich glaub, Männer am Podcast, die hatten auch schon ein Interview mit dem Brauer, oder die waren zumindest dort.
Ja. Also das ist schon so eine europäische Craft-Legende. Also die sind aber eben halt besonders, ich würde nicht sagen, oder doch kann man so sagen, die sind schon spezialisiert oder ihr Signature-Bier, wenn du so willst, das sind die diese hochprozentigen Geschichten, die dann so 13, 14, 15 Prozent haben. Mhm.
Signature-Bier, auch ein schönes Thema. Ja. Ein schönes Wort zum Signature-Dich.
Genau.
Ja, sehr schön. Jetzt habe ich Bock auf ein Bier. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe zwar Bier zu Hause, aber ich darf es nicht trinken.
Wieso darfst du nicht?
Weil ich meinen Kollegen verschworen habe. Ich habe hier ein Sudhaus 13.
Okay.
Und da man das ja nicht kaufen kann und Kollege absoluter Fan von dem Bier ist, weil ich das erste mit ihm zusammen getrunken habe, muss ich versprechen, dass ich jetzt noch warte, bis er hier extra hier nach Köln kommt, um mit mir dieses Bier zu trinken. Auch ein IPA, ein Primavera heißt das. Mal gucken, habe ich noch nie von ihm getrunken. Da bin ich extrem gespannt drauf. Ich hoffe mal, der Junge macht's so, dass man es auch bald kaufen kann. Das wär echt genial.
Ja. Sie irgendwie auch Crew Republic, die ja irgendwie jetzt auch seit weiß nicht, Wochen ausverkauft sind. Wenn dann der Erfolg erstmal so richtig losgeht,
ja,
dann wird es auch immer sofort wieder schwer, irgendwie mit denen, also die entsprechende Mengen zu produzieren.
Ja, habe ich ja fast Gold im Kühlschrank liegen. Ich hatte da ein paar Flaschen Crew Republic liegen.
Davon habe ich ja auch noch vier Flaschen.
Aber die ganzen höherwertigen, also IPA und so, ist es im Moment alles irgendwie ausverkauft.
Die Drunken Sailor, die IPAs, ne?
So. Ja, und dann muss ja das IPA, ja, genau, dann muss
ja das IPA. Ja, das ist ein IPA.
Ja, das gibt hier noch.
Das fand ich sehr, sehr gut. Allerdings hatte ich im Vergleich das von Riedenburger, dieses Doldensud IPA. Das hat mir noch ein bisschen besser geschmeckt.
Also ich habe hier auf jeden Fall in der Flasche noch ein bisschen 777 und...
Ich habe auch dieses Crew Republic hier, Escalation, aber das muss ich auch für den Kollegen mit aufheben. Ist echt hart gerade.
Das ist Double IPA, oder? Das ist nochmal eine Spur stärker, oder?
Das ist stärker und die haben irgendwie in allen Richtungen, glaube ich, bei diesem Bier übertrieben. Also das soll auch, das hat, glaube ich, sehr, sehr viel IBU. Also ich bin mal gespannt. Hm.
Ich werde mir das Bier heute verkneifen. Ich komme frisch vom Sport. Ich will mir das jetzt nicht versauen. Ich muss jetzt hart bleiben. Ich trinke jetzt Tee und bin glücklich.
Auch schön.
Naja, ich würde jetzt lieber ein Bier trinken. Vor allen Dingen, wo wir jetzt so schön darüber gesprochen haben.
Genau.
Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Also ich bedanke mich natürlich irgendwie für die Einladung. Es war ein großes Vergnügen, mit dabei zu sein, mich mit euch zu unterhalten.
Bevor wir hier zu Ende kommen,
ja.
Wir haben ja noch was ganz Wichtiges vergessen. Du hast doch sogar ein Buch rausgebracht in letzter
Zeit,
ne?
Stimmt, das wollte ich eben noch ansprechen.
Die Eigenwerbungsabteilung. Also es gibt zwei Bücher zurzeit, die irgendwie mit mir zu tun haben. Sagen wir so. Das eine, da steht sozusagen natürlich mein Name als Autor mit drauf. Das heißt 111 Mal lecker essen in Köln. Und ist schlicht und ergreifend ein kleiner Gastroführer. Der als Ansatz hat eben nicht, aber jetzt die 111 besten Restaurants aus Köln rauszusuchen, sondern so ein bisschen Spektrum abzubilden. Also da ist natürlich die fette Kuh mit drin, klar. Da sind irgendwie noch zwei weitere Burgerläden mit drin. Da ist natürlich auch das beste Restaurant von Köln, das nominal beste Restaurant von Köln mit drin. Das muss man je mit zwei Michelin-Sternen. Aber da ist eben auch zum Beispiel eine Reibekuchenbude mit drin.
Ja, oder die Currywurstbude aus dem Tatort auch.
Genau, die Currywurstbude aus dem Tatort ist mit dabei, die ja auch erst seit letztem Jahr wieder sozusagen regelmäßig offen geöffnet hat und dasteht.
Wie hat die denn bei dir abgeschnitten, wenn ich fragen darf?
Lies den Text durch. Du wirst, wenn du zwischen den Zeilen lesen kannst, wirst du sehen, wie sie abgeschnitten
hat. Okay, dann haben wir wahrscheinlich dieselbe Meinung, ja.
Ist in dem Buch drin, nicht weil es die beste Currywurst von Köln ist. Weil ich das trotzdem irgendwie das ist ein Event dahin zu fahren. Also wenn man es nicht kennt und wenn man irgendwie regelmäßig Tatort guckt, ist es nett dahin zu fahren, mal irgendwie eine Wurst.
Genau. Deswegen kommen die Leute ja auch dahin.
Ganz genau. Und das ist aber, es ist mit Sicherheit nicht die beste Currywurst von Köln.
Ja,
ich finde es einen sehr spannenden Gastroführer, weil es mal das ganze Thema von der anderen Seite so beleuchtet. Nicht diese Mützen und Sterne, sondern es geht einfach mal ein bisschen pur und für das Alltägliche. Das ist ich finde einen sehr schönen, gut gelungener Führer, um mal eine Stadt kennenzulernen, was Restaurants angeht.
Wie oft musstest du denn essen gehen, um das alles abzubilden? Weil du hast ja nicht sicherlich jeden Restaurant besucht, den du hattest, jetzt da reingeschrieben, oder?
Also man muss zwei Sachen dazu sagen. Zum einen, ich bin einer von zwei Autoren. Der zweite Mann ist Carsten Henn, der neben der auch einer der Menschen ist, mit dem ich zusammen Wein mache, da kenne ich den auch. Und er von ihm ist auch das Projekt. Also er hatte die Idee zu dem Buch, da habe ich gefragt, ob ich mit dem, ob ich nicht daran mitarbeiten möchte. Und Carsten ist seit, ich weiß gar nicht seit wann, aber seit irgendwann im letzten Jahr der Gastro-Kritiker vom Kölner Stadtanzeiger.
Okay, der kommt dann ja auch rum in Köln.
Der kommt dann auch ein bisschen rum und da kommt auch irgendwie so ein bisschen Kompetenz irgendwie mit ins Spiel. Und was mich betrifft, ist da natürlich sozusagen die Erfahrung also der letzten 15 Jahre, die ich in Köln lebe, mit eingeflossen. Oder vielleicht noch länger. Also das ist jetzt zum Beispiel die Görisbude mit drin, die kenne ich schon, als ich kurz nach dem Abi und das auch, wie gesagt, ist sehr, sehr lange her, nach Köln gefahren bin, gab's das schon. Gab schon das Tarkulum auf der Zürcher Straße. War damals schon irgendwie sowas wie eine Legende und Institution. Und solche Sachen sind dann halt auch drin. Das heißt, vieles zehrt sozusagen auch einfach von der Erfahrung der letzten 10 Jahre. Aber es ist tatsächlich so, dass schon allein sozusagen um es zu fotografieren, natürlich war ich in jedem Laden, den ich besprochen habe. Es ist ziemlich genau die Hälfte von dem Büchern, die drin sind. Das heißt, ich hatte 56 und Carsten hat 55 von den Texten und Büchern in dem Buch geschrieben.
Gab es auch Läden, die zugemacht haben, bevor das Buch rauskam?
Ja, gab's. Die sind natürlich aber dann auch nicht mehr ins Buch reingekommen. Also gut. Die sind dann noch rausgeflogen. Also ich glaube, wir mussten insgesamt 4 oder 5 Sachen in der letzten Minute noch austauschen.
Okay. Und wie lange hat das gedauert, das alles dann auch zusammenzutragen? Redet man davon im Jahr?
Also die Konzeptionsphase war ein bisschen Arbeit, weil man da natürlich auch so ein bisschen überlegt, also was muss man unbedingt drin haben. Dann guckt man mal, dann trägt man das von jetzt auf eine Karte ein und sieht, hey, es gibt so einen riesengroßen Fleck in der Südstadt und einen riesengroßen Fleck im belgischen Viertel und dann noch so ein paar Punkte draußen rum. So geht das nicht, weil natürlich hat so ein Buch natürlich auch den Anspruch, so ein bisschen irgendwie durch die Stadt zu führen. Mhm. Ich will auch genauso gut was von der Schleswig haben und ich möchte, will auch ein bisschen sozusagen die Fläche des Stadtgebietes abdecken. Dann geht es natürlich auch nicht, dass man irgendwie 7 Hamburgerbrater hat. Und keinen einzigen vegetarischen Laden oder Laden, den man irgendwie fürs Vegetarische empfiehlt und so weiter. Das heißt, man guckt dann nochmal, dass man halt sozusagen die Genre abdeckt. Und das so alles miteinander versöhnen und planen hat ein bisschen gedauert.
Und die reine Testphase, so dann wirklich durch die Restaurants zu gehen und immer zu essen? Und
die reine Produktionsphase hat so 6-7 Wochen.
Boah, okay. Dann hast du ja auch mehrmals am Tag gegessen, oder?
Man darf sich das Leben des Kritikers und Testers sowieso nicht als Vergnügen vorstellen. Ja. Ich mache das ja nur so ab und an so nebenbei. Ich kenne Menschen, die sozusagen hauptberuflich zum Beispiel Wein probieren. Und ein Freund von mir schreibt für einen der beiden wichtigen Weinführer in Deutschland und hat früher irgendwie Rheingau und Mosel gemacht. Das heißt, dann im Sommer über 8 Wochen, 9 Wochen, wo der am Tag zwischen 150 und 250 Weine probieren muss.
Das ist der Herr Kaiser?
Nee, ist nicht der Herr Kaiser.
Okay. Der ist aber auch, glaube ich, Tester, ne?
Der ist seit neuestem, ist der irgendwie beim Promio dabei und macht irgendwie Muse, ja.
Also am Wochenende bei der Leistungsschau ging es ja auch um Spätburgunder testen und ich fand das unheimlich schwierig und anstrengend. Also ich habe bei weitem nicht alles. Es gab 200. Ich habe, weiß nicht, ob ich vielleicht 70 oder 60 nur probiert habe. Ich habe nachher keinen Unterschied mehr rausgekriegt und also ich bin gescheitert, muss ich sagen.
Also der Erfahrungswert ist, wenn man es sozusagen nicht professionell macht und nicht gewohnt ist, lässt nach 15, 16, selbst wenn du spuckst irgendwie die Aufmerksamkeit des Differenzierungsvermögens dramatisch nach.
Ja, genau das war das Problem.
Aber nur mal ganz kurz zurück zu den Büchern, weil wir schon gefragt haben, das zweite Buch, was mit mir zu tun hat, das ist aber nicht von mir, da bin ich nur mit drin, das freut mich aber umso mehr, das ist irgendwie vor 3 Wochen erschienen, das heißt irgendwie aus Liebe zum Kochen. Und das ist ein Projekt, was 2 Düsseldorferinnen, eine Designerin und eine Fotografin zusammen gemacht haben, die eigentlich durch ganz Europa gereist sind, 25 Leute rausgesucht haben, die alle irgendwie mit Essen zu tun haben und alle vielleicht auch ein bisschen Geschichte zu erzählen haben. Haben die jeweils für einen Tag in der Küche besucht, haben denen beim Kochen zugeguckt, haben ein bisschen sich unterhalten, ein Interview geführt und sich dann sozusagen hinterher das Rezept des an dem Tag gekochten geben lassen. Das alles in einen zwischenzeitlichen Buchdeckel gepasst. Das Buch ist sehr, sehr schön geworden, weil die Fotos ganz toll sind, weil die Auswahl der Leute toll ist. Und ich bin sehr, sehr stolz tatsächlich, irgendwie mit in diesem Buch drin zu sein. Ich betrachte das echt als Auszeichnung, weil da ein paar Leute dabei sind. Da ist Stefan Paul mit drin, da ist Vijay Sapre mit drin, der Herausgeber der Effilé, da ist Marije Vogelsang, eine niederländische Designerin, die so in diesem Kontext mit Essen, Kunst, Food, Design arbeitet, und ganz, ganz spannende Sachen macht mit drin. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr stolz, mit Teil dieses Projektes zu sein. Das heißt, aus Liebe zum Kochen und ist bei Calvin erschienen.
So cool. War auch bei dir, der vorletzte Blogpost ging, glaube ich, auch darum, ne?
Bitte?
Der vorletzte Blogpost bei dir ging, glaube ich, hast du es auch benannt.
Genau, da sieht man irgendwie meine Seite, also mein Porträtfoto und den Teller, den ich gekocht habe für das Buch. Mir fällt aber noch was anderes ein, wo wir gerade irgendwie beim Thema Werbung machen sind, beziehungsweise ich mache jetzt einfach mal einen Aufruf. Vielleicht hören ja auch Leute zu, die ab und an in Sachen Supperclubs aktiv sind.
Ich war mal Gast jetzt gerade frisch im November, da habe ich auch den Herausgeber von der FLE kennengelernt, bei Arthurs Tochter, bei der Astrid. Da müsste jetzt irgendwann auch die Ausstrahlung kommen, weil der Kabel 1 auch dabei war. Und das mit dem Supper Club war, habe ich das erste Mal gemacht und fand ich ultra spannend. Ich würde unheimlich gerne mal einen ausrichten.
Dann habe ich vielleicht eine Gelegenheit für dich, vielleicht für euch. Ihr könnt euch das ja überlegen.
Reden wir gleich in der Aftershow. Detaillierter drüber.
Weil ein Marco, der Mensch, der das Marineck betreibt, überlegt, ob er im Sommer er hat das fest vor, wird es wahrscheinlich auch machen, einen sogenannten Supper Club Summit auszurichten. Das heißt, irgendwie das Marineck zur Verfügung zu stellen für ganz, ganz viele Supper Clubs, die, sagen wir mal, in einem Rahmen von 3 bis 4 Wochen jeweils am Wochenende da kochen und Abende ausrichten. Ich habe das vor 2 Jahren schon mal mitgemacht in London. Da hat das mein Freund Florian Siepert in London während der Olympischen Spiele fürs Goethe-Institut gemacht.
Ah, ja, genau.
Und da habe ich auch das Vergnügen, irgendwie mitzukochen. Wir wollen das sozusagen jetzt nach 2 Jahren hier in Köln wiederholen. Es wird ein Team aus London kommen und irgendwie ein Wochenende kochen. Es wird, wenn alles gut geht und wenn es gut klappt, toi toi toi, Norden Berlin, Paul Fritze und kochen. Und wir suchen aber noch weitere Supperclubs, die Lust haben, einen Abend zu gestalten. Und wenn ihr da Ambitionen habt, dann denkt doch mal drüber nach.
Geil. Das wird mich in den Fingern jucken. Ich fand neben dem Herausforderungen, halt für die Leute zu kochen, die ich ja nur als Gast miterlebt habe, einfach diese Zusammensetzung von Wildfremden so spannend, dass einfach, das sind ja eigentlich auch Food-Verrückte, die da so aufeinandertreffen. Und dass die mal, dann sitzt ihr an den Tisch und innerhalb von 5 Minuten sind alle in rege Gespräche vertieft und es wird nur gequatscht und es geht immer um Essen und über Lebensmittel und über Bezugsquellen, es war einfach, ich fand es ein Erlebnis.
Auf jeden Fall, falls ihr Interesse habt oder falls auch eure Hörer Interesse habt, kann sich jederzeit gerne bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse findet sich im Blog.
Machen wir das gerne.
Alle am Anfang at googlemail.com. Das ist jetzt nicht so schwer.
Verlinken wir.
Ja,
sehr schön.
Sehr, sehr schön. Ja, freut mich, dass du bei uns heute zu Gast bist. War's. Sehr, sehr interessante Gespräche heute.
Ja, schönen Bogen über Bier und Fleisch. Genau. Wir hatten alles drin. Wein. Sehr schön. Schön, dass du so spontan Zeit hattest. Das war ja wirklich ein Schnellschuss. Aber es hat ja wieder gut funktioniert.
Yep. Ja, vielleicht wiederholen wir das Ganze ja mal bei Gelegenheit.
Sehr gern, vielleicht auch live, also dass wir uns alle 3 sehen. Können wir ja auch mal versuchen, ob wir das hinkriegen.
Ja, man könnte sich mal überlegen, ob man nicht, also wenn der Ofen denn sozusagen installiert ist, ob man nicht irgendwie mal eine Testsendung aus den Räumen der angehenden 485 Grad Pizzeria.
Zum Beispiel, ja. Das wäre heiß.
Das wäre wahnsinnig, das Wort ist heiß, ja.
Sehr schön. Ja, da freue ich mich drauf.
Ja, definitiv.
Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr die Zeit hattet, unsere Hörer damit zu beglücken. Ja, wenn die Hörer noch irgendwas zu sagen haben, vielleicht haben die auch noch ein paar Ideen. Der Thorsten ist auch immer sehr aktiv in unseren Kommentaren. Also wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns einfach Kommentare. Der Thorsten wird auch ein Auge drauf haben. Und ansonsten flattert uns durch und ich gebe euch die letzten Worte.
Ich bedanke mich nochmal für die Einladung und wünsche allseits einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du hier da warst. Christian, wie immer, wir haben das, glaube ich, gut gerockt heute. Und danke, liebe Hörer, dass ihr uns bis zum Ende heute zugehört habt. Kommentiert, flattert und abonniert uns auf iTunes. Vielen Dank.
Dann noch vom Sven soll ich euch noch sagen. Macht's gut und lecker und bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Bip, bip, bip.